Ich bin Florian, ich bin Fotograf und mache den Echte Papas Podcast und an der anderen Leitung sitzt...
An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad, und gemeinsam sind wir die Echten Papas! Ich hab dich gar nicht gehört, Flo. Ich hoffe, wir waren überhaupt irgendwie synchron. Ich bezweifle es, aber auch egal, oder?
Du kannst mich schon verstehen, oder?
Ja, also doch. Jetzt verstehe ich dich wieder. Wir verstehen uns ja eigentlich immer super, Flo. Aber manchmal tatsächlich durch gewisse technischen Schwierigkeiten verstehe ich dich nicht ganz so gut. Aber so ist das momentan.
Es ist Corona halt, ne?
Ja, genau, es ist, so ist Corona, genau. Du, Flo, bevor wir heute zu unserem heutigen Gast kommen, hätte ich doch, und den total löchern mit 1000 Fragen, hätte ich doch eine Frage mal an dich vorab. Und zwar würde ich gerne von dir mal wissen, du hast ja einen Sohn, der ist jetzt 5, glaube ich, inzwischen, oder?
Viereinhalb, aber fast.
Viereinhalb, okay, ich habe aufgerundet. Ein Wunschkind. Wie wäre das eigentlich gewesen, wenn es nicht geklappt hätte mit diesem Wunschkind? Also sei es, dass es an dir lag oder an deiner Frau. Es geht ganz vielen Paaren so, die hätten gern Kinder und bei einem klappt es nicht. Unfruchtbar, wie auch immer. Wie hättet ihr euch verhalten in dieser Situation?
Gute Frage. Also ich denke, ich glaube, wir hatten sogar so eine ähnliche Situation. Also ja, wir haben einen Sohn und das ist auch alles super gelaufen. Ich erinnere mich, dass wir schon fast mal drüber nachgedacht hätten, was gewesen wäre, wenn. Denn ich war mal auf einer Geburtstagsparty lange bevor unser Sohn da war und ich habe, das war auch kurz nachdem ich meine Frau kennengelernt habe, und ich lernte jemanden kennen, der unfruchtbar war, aber trotzdem, sie haben sich für Pflegekinder entschieden und haben dann Pflegekinder aufgenommen und sozusagen damit ihre Familie gegründet. Und ich war irgendwie sehr nervös und dachte mir, naja, ich gehe mal zum Arzt. Und habe dann auch quasi einen Test gemacht, Spermiogramm, und die Nachricht war, dass ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber er sagte irgendwas von 19%. Ich weiß nicht, ob 19% Spermien oder was auch immer. Also die 19 hat sich festgebrannt. Und das war erstmal so, wow, okay. Woran kann es liegen oder was kann man machen und so weiter und so fort. Also wir haben dann schon ein paar Sachen durchgespielt, aber meine Frau war eher so, nee, komm, wir probieren's und es wird schon.
Und es wurde.
Das war und es wurde, genau.
Okay, gut. Ich stelle die Frage, weil wir heute tatsächlich einen Gast haben, bei dem es nicht wurde. Jedenfalls nicht sofort. Ne? Das ist der Olli, ein Hörer von uns, der sich gemeldet hat und der tatsächlich eine, ja, wie ich fand, eine ungewöhnliche Geschichte hatte. Nämlich erstens, und das ist vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, hatte er die Diagnose unfruchtbar. Und er hat sich tatsächlich mit dem Schicksal aber nicht abgefunden. Und dann haben sie halt überlegt, wie sie trotzdem zu einer Familie kommen können, und haben sich letztendlich für eine Fremdsamenspende entschieden. Okay. Finde ich total spannend. Deshalb haben wir den eingeladen. Und mit dem werden wir heute sprechen. Und zwar jetzt, oder?
Genau.
Oliver, heute soll es in unserem Podcast um deine Geschichte als Vater gehen, die mit der Diagnose zeugungsunfähig begonnen hat und mit der Geburt eures Sohnes endet. Jedenfalls vorerst. Spulen wir aber nochmal ein bisschen weiter zurück. Wie kam es überhaupt zu dieser Diagnose? Magst du das mal unseren Hörern erzählen?
Natürlich alles immer ein bisschen unfreiwillig und auch natürlich... sehr überraschend, so eine Diagnose zu bekommen. Wir haben im Sommer 2016 standesamtlich geheiratet, und nach der standesamtlichen Hochzeit war dann auch irgendwie der Wunsch da, eine Familie zu gründen, um dann einfach so gesehen, in Anführungszeichen, ich sag mal, einfach das perfekte Familienleben irgendwie zu führen. Also mein Wunsch war schon immer, Familie zu haben, 1, 2, 3 Kinder, und demnach meiner Frau natürlich genauso. Und wir wollten da natürlich auch schauen, dass wir nach der Hochzeit das nächste Glück irgendwie finden und da den Nachwuchs dann auch bekommen und da als Familie wachsen, gerade auch mit dem Aspekt, da wir für 2018 die kirchliche Hochzeit schon ja, festgelegt hatten. Wir wollten jetzt einfach schauen, ob dann in der Zeit es möglich ist, Eltern zu werden. Zeitspanne von 2 Jahren ist dann natürlich so ein bisschen knapp vorgesehen, aber man versucht es natürlich. Und nachdem ja die erste Zeit dann als Paar nicht so wirklich erfolgsversprechend war und die Tests negativ waren, also Schwangerschaftstests und so weiter, ist meine Frau losgegangen und hat bei sich erstmal alles checken lassen, was so natürlich üblich ist. Das wird beim Frauenarzt gemacht. Und dann bin ich allerdings im Frühjahr 2017 mal zum Urologen gegangen, um mal zu checken, ob bei mir denn alles okay ist.
Das heißt, ganz kurz, wie viel Zeit ist da zwischen der Entscheidung, wir setzen die Verhütungsmethode ab und den ersten Zweifeln, wie viel Zeit ist da vergangen oder bis zum Besuch des Arztes sozusagen?
Ja, das war jetzt ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Also man sagt ja ungefähr ein Jahr, ungefähr sollte man einplanen. Und danach sollte man losgehen. Wir waren da relativ zügig, wahrscheinlich auch mit dem zeitlichen Aspekt dahinter auf, der kirchlichen Hochzeit 2018 und wollten da relativ früh schon für uns Klarheit schaffen. Und somit kam es dann halt, dass ich im Frühjahr, Februar ungefähr dann zum Urologen gegangen bin und ja die ersten Untersuchungen gemacht habe, Spermiogramm in der Form abgegeben habe, um zu schauen, ob was da ist oder halt nicht. Denn da, das ist ja auch dann immer zu sehen, eine Reaktion ist ja nicht in der Form auch die Übermittlung von Spermien, sondern das sind zwei unterschiedliche Dinge, die man da betrachten muss. Und in dem Fall war das erste Spermiogramm dann negativ, was einen natürlich erstmal geschockt hat. Der Arzt hat dann natürlich verschiedenste Diagnosen aufgestellt, wo es herkommen kann, mit der Zeit, dass einfach zu viel Stress da ist, dass man den Kopf wieder freikriegen müsste. Natürlich aber auch eine gesundheitliche Sache, hobbymäßig. Ich spiele halt Fußball oder ich habe zu der Zeit Fußball gespielt, ob da irgendwelche Unfälle gewesen wären oder sonstige Sachen, die da irgendwas ermüdet haben. Schlussendlich konnte er das dann nicht genau diagnostizieren, wo der Fehler liegt, und hat uns dann ja die Option gegeben, zu einer Klinik zu gehen, zum Uniklinikum, die dort nochmal eine OP vornehmen würden. Ja, ich sag's mal ganz plopp, am Hodensack direkt zu machen. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das so sage, aber das ist so der natürliche Weg.
Das ist ein Peter-Podcast.
Ja, denn dann würde nämlich direkt am Hoden selbst eine Probe entnommen, falls die Spermien auch zu schwach sind zum Beispiel und den Weg durch den Kanal nicht überleben, so dass man dann direkt von dort aus was entnehmen könnte. Genau, und mit diesem Wink sind wir dann zu einem Uniklinikum gefahren im Frühjahr 2017, auch schon relativ nahtlos. Wir haben dann einen schnellen Termin gekriegt. Ja, und nach den ersten Gesprächen stand da schon die erste OP an. So, dann liegt man auf dem Messer, auf dem Tisch mit dem Messer in der Hand vom Arzt und der hat dann direkt ja am Hodensack die Proben entnommen. Das wurde dann alles direkt zu einer Samenbank gegeben, die das dann natürlich aufbearbeiten. Und am Tag selber noch, ich bin quasi gerade aus der Narkose erwacht, so gesehen, war noch in der Schlummerzeit, haben wir dann das Ergebnis bekommen, dass auch da die Befunde komplett negativ waren.
Okay, das war das Ziel dieser OP? Also erstmal nur die Diagnose zu bestätigen oder hätte man tatsächlich dann im gleichen Schritt sozusagen tatsächlich Samen gewinnen können, der noch irgendwie zu gebrauchen gewesen wäre?
Genau, das war eigentlich das Ziel. Man hat verschiedene Proben entnommen an verschiedenen Stellen mit der Hoffnung, dort fündig zu werden. Und diese würden dann direkt fachgemäß übermittelt werden an eine Aufbereitungsstation, so gesehen, die dann die Spermien aufpäppeln beziehungsweise so sicherstellen, dass damit später gearbeitet werden könnte. Also in diesem Fall wäre es dann so gewesen, dass wir dann dadurch eine künstliche Befruchtung ja auch machen würden, weil sie vielleicht halt zu schwach sind, weil vielleicht auch irgendwelche Kanäle zusitzen, dass sie halt nicht den Weg nach draußen finden, um es einfach bildlich zu beschreiben.
So eine Diagnose ist nach dem, was du ja anfangs auch beschrieben hast, also ne, die Vorstellungen, die du und deine Frau hattet, ist ja dann also das ist ja dann im Grunde genommen schon fast ein Schlag unter die Gürtellinie, wenn man so will, wortwörtlich gesehen. Wie hast du dich danach gefühlt, also als jetzt quasi es final war, das oder die zweite Bestätigung auch kam?
Wie heißt denn ganz kurz, wie heißt denn der Fachbegriff dafür? Gibt's da? Also sagt dann der Arzt, sie sind unfruchtbar oder wie lautet die Diagnose, die medizinische?
Astrospermie heißt sie, glaube ich. Ja, ist ein Fachbegriff, der darauf hinausläuft, dass halt keine Spermien vorhanden sind.
Okay, ganz kurz dazu, der Begriff Impotenz, kommt der dann auch vor oder ist das ein anderer Begriff denn dafür? Oder hat der was mit was anderem zu tun?
Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, das hat noch mit ein bisschen anderen Sachen zu tun. Impotenz in der Form ist dann eher der Weg, dass man keine Erektion in der Form kriegt. Würde ich jetzt behaupten. Ich bin da kein Fachmann. Ich kenne mich dann eher in meinem Bereich jetzt so gesehen mehr aus. Aber da sind wohl noch gravierende Unterschiede.
Hätte ich jetzt aber auch gesagt, Flo. Also ich bin ja so ein Halbfachmann durch Men's Health und wir haben das Thema tatsächlich auch in regelmäßigen Abständen und so hätte ich es jetzt auch erklärt.
Gut. Ja, dann kannst du es mir ja mal beim Bier erklären. Aber die Diagnose, also wie hast du dich dann gefühlt nach der Diagnose?
Ja, auf gut Deutsch. Erstmal natürlich beschissen. Die werden die Füße weggezogen. Du fällst in ein tiefes Loch und du bist erstmal fassungslos und verstehst erstmal gar nicht, was gerade passiert. Also wir sind am selben Tag auch noch, haben wir uns aus der Klinik entlassen lassen und sind dann auch nach Hause gefahren, weil man irgendwie auch in seine gewohnten vier Wände wollte, um einfach mal alles Revue passieren zu lassen. Ich weiß noch, dass ich auf dem Heimweg im Auto, meine Frau ist da gefahren, weil durch Narkose darfst du ja selbst auch kein Auto fahren, bin ich fast zusammengebrochen, so gesehen, also in Tränen aufgelöst, weil man einfach also mit so einem Ergebnis nicht gerechnet hat. Also es war im Vorfeld nie irgendwie ein Gedanke darüber verschwendet worden, dass eine Unfruchtbarkeit in irgendeiner Form vorliegt. Es gibt auch keine Fälle irgendwie in der Familie oder sonst was und dann bist du platt. Also du stehst erstmal auch vor einer Wand und weißt irgendwie nicht weiter. Und natürlich die große Frage, warum eigentlich? Also warum passiert mir es? Warum sind wir jetzt mit dieser Last geschuldet? Und ja, auch dieses ganze Thema Stolz, die Männer ja doch noch mit sich tragen, geht dann ja doch mit Flöten. Also man fühlt sich dann doch als ein sehr schwacher Mensch in der Form, was der Mann an sich, in der heutigen Zeit ist es ja schon wieder anders, ja doch immer anders verkörpert hat. Aber da war so ein Punkt, wo enorme Schwäche auf einen zugekommen ist und ja, der Kopf enorm runtergegangen ist. Also man musste sich da schon wieder Selbstvertrauen aufbauen.
Mhm. Wie hat das funktioniert? Also hast du dich jetzt erstmal verkrochen oder hast du viel mit Freunden gesprochen oder hast du psychologische Beratung in Anspruch genommen?
Ganz so weit ist es nicht gekommen, Gott sei Dank. Als Sportler findet man immer irgendwie doch ein paar Wege, um sich wieder aus so einem Tief herauszuziehen, auch wenn es nur Amateursport ist in der Form, aber man kommt halt da auch mit Höhen und Tiefen in Berührung. Also das natürlich auf einer ganz anderen mentalen Ebene, dieser Fall bei uns. Aber wir haben natürlich sehr viel gesprochen mit der Familie natürlich, denen wir das Schicksal natürlich anvertraut haben. Aber auch engsten Freunden, weil wir uns selbst so ein bisschen auch verstanden fühlen wollten. Wir wollten auch mitteilen, so Leute, wir sind jetzt verheiratet und wir wollen eine Familie haben, aber es geht gerade nicht, weil die und die Diagnose zustande gekommen ist. Uns war es natürlich auch bewusst, dass wir denen auch eine Last mit auftragen, so gesehen, weil es natürlich dann auch um Stillschweigen und so weiter geht. Allerdings wird das Thema jetzt nicht so breit getreten. Aber das war wichtig, also dass wir so ein paar Kanäle hatten, mit denen wir darüber auch sprechen konnten.
Mhm. Okay. Trotz deiner Diagnose Unfruchtbarkeit, den Fachbegriff habe ich jetzt leider schon wieder vergessen, haben deine Frau und du den Traum von der eigenen Familie ja nicht aufgegeben. Magst du mal erzählen, wie es dann weiterging? Also wie lange du eigentlich gebraucht hast, dich so zu berappeln, sage ich mal, und wann ihr euch dann zusammengesetzt habt und die verschiedenen Optionen besprochen habt?
Ja, wir sind relativ schnell mit dem Thema weiter vorangestritten. Gerade durch die modernen Technologien schaut man natürlich viel ins Netz rein und recherchiert nach den bestimmten Begriffen, Unfruchtbarkeit beim Mann und so weiter und so fort. Und dann werden natürlich auch in verschiedenen Foren Tipps gegeben, welche Möglichkeiten denn da bestehen. Natürlich sind die ersten Wege hin natürlich zu einer Adoption, die mit einhergeht. Vielleicht auch sogar eine Auslandsadoption, ein Pflegekind, was auch im Freundeskreis ein Fall bei uns ist. Allerdings haben wir für uns gesagt, dass wir gerne irgendwie in Sachen Spendersamen arbeiten wollen, um einfach noch eine gewisse Übertragbarkeit einiger Gene auch zu haben, beziehungsweise da auch irgendwie einen normalen, üblichen Weg auch zu gehen, was Schwangerschaften so betreffen. Also ich glaube, da kam vielleicht auch noch der Wunsch hinzu, dass halt meiner Frau dieser Weg der Schwangerschaft gerne auch gegeben werden möchte. Ich glaube, das war noch so mit eins der Themen. Und wie gesagt, im Internet findet man halt sehr, sehr viele Mittel und Wege und auch Rückmeldungen und Schicksalsschläge, die dieses Thema auch betreffen.
Jetzt habt ihr euch dann ja auch für eine Fremdsamenspende entschieden. Ich denke, du wirst wahrscheinlich noch erklären, also dass so eine Entscheidung ja dafür jetzt trotzdem nicht so einfach ist. Aber warum fiel eure Wahl jetzt auf diese Möglichkeit?
Ich glaube, der Hauptkern oder der Hauptgrund, warum wir uns dafür entschieden haben, war eigentlich der, dass wir dadurch immer noch die Chance hatten, zu 50% unsere Gene auch weiterzutragen. Das heißt, solange bei meiner Frau alles okay ist und sie das Kind auch austragen kann, sind immer noch 50% von ihr mit unser eigenes Kind in der Form. Und das war, glaube ich, noch mit eins der Gründe, warum wir diese Möglichkeit nicht auslassen wollten. Ich glaube, das war einer der wichtigsten Punkte. Also, dass das Kind von meiner Frau ausgetragen werden kann, dass sie ihre Eizellen geben kann, und dass wir so gesehen immer noch biologisch dann zu 50% unserer Kinder haben.
Das Treffen dieser Entscheidung, wer ist von euch beiden da sozusagen vorangegangen?
Ich glaube, das war so eine Paargeschichte. Wir beide sind da sehr bestärkt rangegangen und hatten eigentlich dieses Ziel immer im Fokus der eigenen Familie, und das wollten wir da nicht verlieren und haben für uns beide dann entschieden, okay, egal was jetzt kommt, wir gehen diesen Weg, der wird schmerzhaft sicherlich, mit Fehlversuchen, vielleicht auch mit anderen Rückschlägen, aber wir wollen diesen Weg zusammen als Paar gehen. Und dann merkt man erst, ob du für diesen Weg bestimmt bist oder nicht. Das konnten wir feststellen, und da habe ich eine wunderbare Partnerin, die mich da natürlich auch unterstützt hat in der Zeit und immer noch unterstützt. Aber das war eine Gemeinschaftsentscheidung, die wir für uns fest getroffen haben.
Wie muss man sich denn und ich denke, das interessiert viele, weil es tatsächlich so abstrakt ist für Außenstehende. Wie muss man sich denn dieses Prozedere vor Ort, also in der Samenbank, vorstellen? Man geht da als Paar zu einer Samenbank, und dann, magst du das kurz erklären, auch wie oft ihr da wart und vielleicht wie schnell sowas geht, inklusive Befruchtung, und vielleicht auch ganz kurz auf die Preise zu sprechen zu kommen? Weil, also ich glaube, Zeit und Geld sind ja auch immer zwei wichtige Faktoren.
Ja, also zum einen, ich muss dich da leider kurz korrigieren. Samenbank ist dann der Bereich, wo nachher die Spermien entnommen werden, so gesehen, die vom Spender hinterlegt sind. Wir sind in einer Kinderwunschklinik gewesen, die dann diesen Prozess durchführt. Deshalb die Kinderwunschklinik,
okay, und so die Samenbank arbeiten
zusammen. Und kein Problem. Die mit der Kinderwunschklinik geht man dann so gesehen den Prozess durch. Das beginnt dann erstmal mit einer ersten Vorstellung. Wir haben uns einen Termin gemacht bei einer Fachklinik, zu der wir dann gefahren sind. Und man hat sich erstmal vorgestellt mit dem Chef dieser Fachkinderwunschklinik und hat dann den kompletten Prozess durchgesprochen, also mit Behandlungszyklen, welche Problematiken auf einen zukommen können, welche Nebenwirkungen entstehen, welche Medikamente auch die Frau mit sich nehmen muss in der ersten Zeit, um einfach eine erhöhtere Chance zu bekommen. Und danach, nachdem wir einen kompletten Behandlungsplan bekommen haben oder über alle Behandlungen informiert wurden und auch Formulare erstmal ausgefüllt hatten, ging es dann erstmal zu einer hauseigenen Psychologin, die einen dann auch erstmal unter die Lupe genommen hat, sage ich mal, um einfach die Gefühlslage zu checken und wie sehr wir im Reinen mit diesem Weg eigentlich sind. Denn das ist noch so eine Sache, die auch mit abgeklärt werden muss. Inwiefern sind wir bereit, gerade auch aus Sicht des Mannes, ist er bereit, ein Kind dann vielleicht später in den Arm zu haben, das nicht zu 100% von ihm ist. Und das überschüttet natürlich ordentlich Gefühle in so einem Gespräch, denn gerade Psychologen gehen natürlich sehr in die Tiefe rein und man öffnet sich in Bereiche, über die man vielleicht noch nie gesprochen hat oder nie geblickt hat. Aber das sind wichtige Dinge, die man vorab klären muss, denn die Psychologin gibt dann nachher den Haken dahinter, ob dieses Paar auch wirklich dafür geeignet ist, ein Kind zu bekommen mit Fremdsperma oder mit einer Samenspende. Und diesen Weg haben wir dann bestanden, sage ich jetzt mal. Anders wie bei der normalen Schwangerschaft mussten wir allerdings dann noch, um diesen Prozess richtig abzuschließen, auch noch zum Notar hin. Denn dort mussten wir notariell beglaubigen, dass ich oder wir auch die Erziehungsberechtigung beziehungsweise die komplette Anerkennung der Kinder mit uns tragen. Also ich muss für mich einwilligen, ich bin der Vater, ich bin dafür verantwortlich und das sind dann meine Kinder. Das ist dann noch ein großer Unterschied, der einhergeht mit einer natürlichen Schwangerschaft. Genau. Und was die Kosten betrifft, du hast es gerade schon kurz angesprochen, das ist so ein Punkt, der uns im Vorfeld natürlich auch Kopfzerbrechen bereitet hat, denn du bist als Paar in der Form, solange die Probleme beim Mann sind, komplett in der Eigenkostenübernahme. Das heißt, keine Krankenkasse unterstützt dich, es gibt keine Förderung oder sonstige Dinge, sondern du wirst selbst zur Kasse gebeten. Das gesamte Einschreiben in diese Kinderwunschklinik kostet erstmal Geld. Vorher schon, wenn ich weiter vorandenke, die OPs, die erste OP, die wir dann hatten, wurde auch schon aus Eigenleistungen gezahlt. Und dann kommt natürlich die Bestellung der Spermasamen, Befruchtung, Ultraschall, alles, was in dieser Kinderwunschklinik dann mitgemacht wird, bezahlst du dann aus eigener Tasche. Und das sind natürlich Schritte oder auch Kriterien, die vielleicht auch die eine oder andere Familie von einem Kinderwunsch oder Familienglück entfernen, weil sie es einfach finanziell nicht stemmen können. Mhm. Und da stellte ich dann vor der anderen Herausforderung, wie stemmen wir es denn eigentlich finanziell? Also welche Pläne haben wir noch für später? Wollen wir ein Haus bauen? Kaufen wir uns eine Wohnung oder sonst was? Und wie viel haben wir eigentlich auf der hohen Kante, um uns jetzt gerade diese unvorhergesehenen Kosten auch leisten zu wollen? Und können wir es uns überhaupt leisten? Und das haben wir zum Glück, ja.
Magst du da eine Hausnummer nennen? Also wahrscheinlich ist das ja auch von Paar zu Paar unterschiedlich, je nachdem, wie viele Versuche man braucht, oder? Aber mit welchem Betrag muss man da minimal rechnen? Oder von bis, kann man das sagen?
Ich würde jetzt so tendieren, der Mindestbetrag. Ja, also bis ist natürlich immer schwer zu sagen, je nachdem, wie viele Versuche man braucht. Also man berechnet immer, dass ein Versuch zu einer finalen Schwangerschaft mit 5 Inseminationen, so heißt der, ist der Fachbegriff. Insemination ist halt die Befruchtung der Eizellen oder der künstlichen Befruchtung. Damit rechnet man mit Einlagerungskosten, dann natürlich Aufbereitung, Ultraschall und so weiter. Ja, bist du bei so einem Kind im günstigsten Fall irgendwie um die 3.000 bis 4.000 Euro. Die bezahlst du da. Okay. Das kann auch mal schnell sein, dass du an die 10.000 Euro kommst. Und das summiert sich natürlich und das muss man rechnen. Und wir waren von vornherein auch eingestellt darauf, dass wir halt natürlich auch gerne ein zweites Kind haben möchten. Und auch in der Form sorgst du natürlich vor und lässt dir schon mal was hinterlegen oder sicherst dir schon mal was für weitere Versuche, die natürlich dann auch wieder mit Kosten belegt sind. Also da hast du schon ein ordentliches, einen ordentlichen Berg an Geld, den du an Eigenkosten damit liefern musst.
Heftig.
Jetzt, inwiefern beeinflusst all das Prozedere, und das ist ja schon ein langer Weg, den ihr da geht, von dem ersten Gedanken über die Entscheidung bis hin zu eben diesem Schritt, inwiefern beeinflusst das eigentlich die Kriterien, nachdem man den biologischen Vater dann auswählt?
Den biologischen Vater haben wir in der Form nicht kennengelernt oder nicht wirklich ausgewählt. Wir mussten im Vorfeld Bilder von uns abgeben in der Kinderwunschklinik und unsere Personas genauer beschreiben. Größe, Herkunft, Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe auch. Es kann ja sein, dass der eine oder andere dunkler ist oder heller. Und dann liegt es eigentlich in den Händen der Kinderwunschklinik, aus einer Überlagerung der Bilder und der mitgegebenen Daten einen passenden Spender zu finden, der schon in der Samenbank hinterlegt ist. Das heißt, man möchte dadurch natürlich ein so genau treffendes Bild bekommen vom Spender wie das betroffene Paar, um im Nachgang nicht zu große Unterschiede des Kindes zu den Eltern zu bekommen. Natürlich ist es immer ungewiss, wie denn die Vorfahren des Spenders vielleicht auch sind. Wenn ein Spender uns natürlich optisch passt, kann es natürlich sein, dass das Oma, Opa, Vater vielleicht rothaarig war. Und es kann natürlich sein, dass dann Gene davon weitergetragen werden, sodass unser Kind auch rote Haare oder rötliche Haare bekommt. Das kannst du natürlich dann nicht beeinflussen.
Aber du kannst nicht sagen, also wir möchten gerne einen Basketballspieler später als Sohn haben. Danach sozusagen, nee, das also macht natürlich vollkommen Sinn, weil es soll ja in erster Linie so nah wie möglich eben bei den Eltern vom Aussehen und ja, okay.
Nein, das nicht. Also dieses ganze Prozedere, wie gerade schon gesagt, man kann sich den Spender nicht aussuchen und man erfährt auch sonst keine Daten. Also das gehört alles einem neuen Datenschutzgesetz, was extra in diesem Aspekt Spendersamen einherfließt, sodass wir als Betroffene null Bezug oder gar keinen Bezug zu dem Spender haben. Das ist total anonym. Lediglich unser Sohn hätte nachträglich natürlich, wenn er in dem Alter ist, die Möglichkeit oder einen Anspruch darauf, Daten zum Spender zu bekommen und auch Kontakt aufzunehmen. Allerdings kann natürlich der Spender davon absehen und sagen, das möchte ich nicht. Denn also ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder vielleicht dann bei einer Person anrufen, die dann halt eine Spende abgegeben haben.
Mir ist jetzt noch eine Frage gekommen zwischendurch, die könntest du mir vielleicht nochmal ganz kurz erklären, und zwar, was steht denn eigentlich in der Geburtsurkunde eures Sohnes unter Vater dann? Weil du hast gesagt, ihr musstet ja auch zum Notar und das ist alles sehr verschriftlicht worden.
Genau, allerdings steht in der Geburtsurkunde, oder bin ich als Vater eingetragen. Gerade durch die notarielle Begläubigung bin ich als fester Vater, als biologischer Vater, biologisch in Anführungszeichen, bin ich auf jeden Fall als Vater hinterlegt.
Ja, also auf jeden Fall hast du die Rechte eines biologischen Vaters und die Pflichten. Ja, ja. Okay, gut. Nun ja, ist ja inzwischen euer Sohn 100%
in der Pflicht.
Ist ja auch gut so. Nun ist euer Sohn inzwischen ja anderthalb. Wie fühlt es sich jetzt eigentlich an? Also ich war erstaunt, als du gesagt hast, dass ihr doch da sehr viele Gespräche mit Psychologen im Vorfeld hattet, um sozusagen diese Entscheidung zu manifestieren. Das heißt, ihr habt da sehr intensiv drüber gesprochen und du hast auch sehr intensiv darüber nachgedacht, wie es dann ist, wenn es soweit ist. Jetzt ist es seit anderthalb Jahren so. Ist es so, wie du dir das vorgestellt hast? Gehst du damit so um, wie du dir das vorgestellt hast? Oder gehen dir tatsächlich irgendwie diese ganze Prozedur, die ihr vor zwei Jahren da über euch ergehen lassen habt, das war ja sicher auch eine anstrengende Zeit, nochmal durch den Kopf? Oder ist das sozusagen abgehakt bei dir jetzt?
Um ehrlich zu sein, wenn ich gerade jetzt zu dieser Zeit, mit dieser Zeit beginne, sind die Gedanken an den Weg komplett weg. Also man lebt das Leben wie eine normale Familie. Es sind die Gefühle da wie ein normaler Vater. Man bringt dem Kind seine eigenen Handlungen bei, sein eigenes Benehmen, seine eigenen Regeln. Also alles das, was man selbst von seinem Vater erlebt hat, gebe ich ja weiter. Und das ist ein großer Punkt, der sehr wichtig ist, der auch eine Erfüllung mit einherzieht. Von daher blendet das eigentlich diesen ganzen Leidensweg, den wir vorher hatten, sehr weit aus. Das Ganze fing allerdings auch schon an, nachdem wir die Diagnose bekommen haben, ey, der Schwangerschaftstest ist positiv. So, also wir können uns darauf einrichten, wir werden jetzt Eltern. Und mit dem Prozess der Schwangerschaft beziehungsweise mit der laufenden Schwangerschaft wurde es halt mehr und mehr. Also die Gefühle entwickeln sich ja mit diesem Erlebnis. Das heißt, jeden Abend, wenn ich auf der Couch gesessen habe, meiner Frau den Bauch gestreichelt habe, irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt Tritte aus dem Bauch heraus an meine Hand gegangen sind, man Bewegungen im Bauch gespürt hat, das sind ja Dinge, die eine normale Schwangerschaft ja auch mit sich bringen. Und die einem ja selbst einfach eine Gefühlsexplosion erbringen, die so ja unvorstellbar ist. Also der Gedanke damals, Vater zu werden, der ist super schön, aber wenn man dann in der Situation selber ist, so es ist jetzt bald soweit und jetzt geht's in den Kreißsaal rein und die Hürde müssen wir noch nehmen, die ist unbeschreiblich und das verdrängt jeglichen Schmerz, den wir im Vorfeld erlitten haben oder erleiden mussten. Und ja, ist einfach auch ein Dank dafür. Also jedes Lächeln von unserem Sohn ist ein Dank dafür, dass wir diesen Weg gegangen sind, wirklich.
Mhm. Hattet ihr mal die Situation, dass Menschen, die eure Geschichte nicht kennen, vielleicht Ähnlichkeiten zwischen dir und deinem Sohn festgestellt haben? Also, dass es vielleicht da schon, also, dass man auf sowas zurückschließen kann?
Ganz der Papa. In der Tat geht das, ja, in der Tat kommt das ja immer wieder vor. Also bei den Nachbarn oder auch bei Freunden, die unsere Geschichte vielleicht nicht kennen oder unseren Schicksalsschlag, war es immer unterschiedlich. Die einen sagten, boah, total der Papa. Andere kamen wieder an und sagten, boah, ganz die Mama. Erstaunlicherweise hatte ein Nachbar von uns gesagt, ey, der kleine Mann, der sieht genauso aus wie dein Vater. Wo ich dann denke, okay, wie Opa. Auch interessant, dass der Weg dann so weit geht. Aber das bestärkt einen in der Form auch wieder, dass auch die Klinik da einfach einen guten Job gemacht hat. Absolut. Das darf man dann nicht verdenken. Denn ja, dafür bezahlt man dann vielleicht auch, wenn man das jetzt so unschön sagen kann. Aber das bestätigt einen auf jeden Fall auch wieder, dass auch in der Richtung alles richtig gemacht wurde. Und natürlich, man darf es nicht verdenken, da sind natürlich dann auch 50% von meiner Frau mit dabei, die ja auch ihre Gesichtszüge in der Form oder Gene mit eingeleitet hat.
Ich würde ganz gerne noch mal wissen, ob ihr eigentlich schon eine Strategie habt, wie ihr euren Sohn die Art seiner Zeugung erklärt. Wird er irgendwann diesen Podcast hören? Wirst du sagen, hier, hör dir das mal an? Oder muss man sich damit jetzt noch gar nicht auseinandersetzen, weil das wirklich...
Nein, ich werde ihm auf jeden Fall den Hinweis geben, er soll eurem Podcast folgen, abonnieren und rege zuhören. Aber um auf den Punkt zu kommen, das Thema wurde uns damals schon beim Gespräch mit der Psychologin nahegelegt und auch empfohlen, wie wir es machen. Man ist sehr, sehr unreif damit und man weiß nicht so wirklich, sagt man es dem Kind, sagt man es ihm nicht, kann man es verheimlichen oder nicht? Wir haben allerdings natürlich dann auch gesagt, das Kind hat ein Recht auf die Wahrheit und soll damit auch leben. Wir haben den wunderbaren Tipp gekriegt von der Psychologin auch. Es gibt ein Buch, das nennt sich Die Geschichte unserer Familie. Und das ist eine Art Bilderbuch. Und das zeigt eigentlich den Weg einer Familie, dass es dort Probleme gab zwischen Mama und Papa. Und dann kam ein netter Herr vorbei, der sagte, ich kann euch Hilfe anbieten und. Und so ging das dann weiter. Und durch diese Hilfe sind wir schwanger geworden und dadurch bist du entstanden. Also, dass man das bildlich dem Kind beibringt, das muss man ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn er denn soweit ist, natürlich dann auch immer wieder vorlegen und erzählen, damit er das für sich einprägt. Und sicherlich werden dann auch Fragen kommen, wie ist es denn gewesen, wenn er das dann mehr versteht. Auf die muss ich oder müssen wir uns einstellen. Und durchaus, wenn die Pubertät kommt später und es mal Streitereien gibt und es knirscht und knarrt, kommt wahrscheinlich auch noch mal ein Spruch von wegen, du bist nicht mein Papa in der Form, weil er das dann natürlich noch reifer bei sich drin hat. Aber auch damit muss ich dann leben oder müssen wir leben. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich sein Vater, weil ich ihn erziehe und mit ihm aufwachse und er mit uns aufwächst. Und aber das sind Dinge, die uns natürlich beschäftigt haben, die wir für uns auch klar haben. Und wir werden ihn da behutsam ranführen, wie der Weg denn entstanden ist.
Darf ich spoilern, dass ihr zum zweiten Mal Eltern werdet?
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, sehr darüber. Und ich darf noch mehr spoilern, dass es sogar Zwillinge werden.
Nein.
Wir sind ehrlich gesagt jetzt ab nächsten Monat dann zu dritt. Also so gesehen wow. Zu fünft bei uns im
Haushalt. Super. Und verlief das einfacher als beim ersten Mal wahrscheinlich, oder?
Es lief ein bisschen verkürzter, weil wir, ich nenne es mal ganz ganz hübsch gesagt, weil wir schon Kunden in der Klinik, Wunschklinik sind. Wir sind ja schon einmal eingetragen und wir haben uns im Vorfeld auch schon Spendersamen natürlich gesichert und angedeutet, dass wir nochmal wiederkommen werden. Das hat den bürokratischen Teil natürlich verkürzt, weil schon alles abgelegt ist, unsere Daten waren hinterlegt. Von daher ging das dann ein bisschen schneller. Der Prozess, immer wieder zur Klinik zu fahren, dort eine Befruchtung zu machen oder Insemination zu machen, war dann natürlich der gleiche. Auch da ist natürlich immer wieder ein Leidensweg hervorgekommen. Man war wieder versetzt in der alten Situation. Weil auch da wieder das Thema Kosten mit sich getragen wurde und natürlich auch die Anzahl der Versuche geringer wurden. Man ist ja auch immer nur begrenzt und das Alter kommt noch mit hinzu. Das sind alles so Probleme, die einen mitziehen. Aber vom Grundriss her ist der Prozess genau derselbe.
Okay, also Olli, ich würde noch viel, viel länger gerne mit dir sprechen, weil das einfach auch sehr interessant ist und du uns echt Einblicke gewährst, die man selten bekommt. Nichtsdestotrotz müssen wir so langsam zum Ende kommen, haben aber noch eine allerletzte Frage, die wir jedem Gast stellen. Und zwar gibt es auf Spotify eine echte Papa-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Und dort darf sich jeder Gast ein Lied wünschen, was entweder ihn persönlich sehr berührt oder was zum Thema oder zu seiner Geschichte passt. Insoweit jetzt bist du dran. Welches Lied möchtest du gerne auf unsere echte Papa Spotify Playlist sehen?
Das Thema finde ich super spannend. Ich würde mir wünschen, wenn ihr das Lied Heaven von Avicii dort mit aufnimmt. Denn das Lied hat uns in den letzten Jahren sehr viel Freude bereitet und ist irgendwie für uns so ein Stimmungsmacher, den wir ja immer mal wieder rauf und runter hören.
Und euch dann sozusagen auch die Stimmung hochgehalten hat, auch wenn es vielleicht mal eine schwere Zeit war, wenn ich das richtig verstehe.
Genau.
Aha, super, gut. Dann setzen wir dieses Lied auf die Playlist. Sagen vielen Dank. Der Flo ist, glaube ich, gerade aus der Leitung geflogen. Jedenfalls höre und sehe ich ihn gerade nicht. Aber insoweit liegt es an mir, noch einmal zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du auch so offen und ehrlich geantwortet hast und dass du überhaupt bereit warst, über das Thema zu sprechen, weil das tun nicht viele und noch weniger Männer. Und umso wichtiger ist es, dass es jemanden gibt, der damit auch rausgeht an die Öffentlichkeit, beziehungsweise bei uns im Podcast darüber redet, um auch anderen Mut zu machen und zu zeigen, dass erstens diese Diagnose Unfruchtbarkeit jetzt nicht sozusagen gleichbedeutend ist mit keine Kinder. Und zweitens, dass es durchaus ein Weg ist, der vielleicht nicht immer ganz leicht ist, aber der es auf jeden Fall lohnt zu gehen. Also insoweit vielen Dank und vor allem alles, alles Gute euch, wenn ihr bald zu fünft seid.
Ja, vielen Dank, dass ich Gastbeitragsgeber sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Wie du schon sagst, das Thema ist sehr spannend und es sollte, müsste eigentlich mehr Gehör finden, als es eigentlich hat. Und auch da nochmal bestärkt an die Männer, wenn ich das Abschlusswort da noch sagen darf. Auch wenn es da Probleme gibt, seid doch nicht zu scheu. Es gibt immer einen Weg, eine Lösung zu finden und besser drüber reden, als die Sachen in sich reinfressen. Da sollten die Männer an sich lernen, offener zu sein, was die Frauen uns einiges voraus haben.
Cooles Abschlusswort. Okay, in diesem Sinne, wir sagen jetzt noch ein Wort, nämlich tschüss.
Mach's gut. Vielen Dank, danke Olli. Dir für dein Vertrauen. Tschüss. Bis bald.
Ja, vielen Dank, Olli. Das war eine sehr spannende Geschichte und vielen Dank für dein Vertrauen und für, dass du dir Zeit genommen hast, uns das Ganze zu erzählen. Wenn ihr da draußen ähnliche Geschichten habt oder überhaupt auch spannende Geschichten, die ihr gerne mit uns teilen möchtet, oder wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Lob, Kritik, was auch immer, dann schreibt uns gerne an podcast@echtepapas.de.
Ja, und wenn ihr einfach Lust habt auf eine neue Podcast-Folge, dann wartet einfach 14 Tage, dann kommt nämlich wieder eine neue, brandneue Folge mit einem neuen, interessanten Gast wieder. Und das könnt ihr überall hören, auf iTunes, auf Deezer, Spotify, wie sie nicht alle heißen. Und um ganz sicher zu gehen, dass ihr nichts verpasst, abonniert ihr am besten natürlich diesen Podcast und darüber freuen wir uns besonders, bewertet ihn natürlich mit 5000 Sternen. So, das yeah. war's für heute. Wie gesagt, wir hören uns in 14 Tagen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.